Triggerwarnung. Diese Folge behandelt einen historischen Kriminalfall, in dem Gewalt gegen Kinder, psychische Erkrankung, religiöser Wahn und Tötungsdelikte thematisiert werden. Grafische Details werden nicht beschrieben, dennoch kann der Inhalt belastend sein. Bitte hör dir die Folge nur an, wenn du dich damit wohlfühlst.
New York, Sommer 1934. Die Hitze klebt zwischen den Backsteinreihen von Brooklyn, schwer und unbewegt. Auf der Wisteria Street flirrt der Asphalt. Kinder spielen mit Blechdosen und irgendwo tropft ein Wasserhahn in einen Eimer. Im dritten Stock eines Mietshauses sitzt eine Frau am Küchentisch. Der Raum ist still, nur das Rascheln von Papier, als sie den Umschlag in den Händen dreht. Vergilbt, sauber beschriftet, kein Absender. Der Name ihres Kindes steht darauf, Grace Budd. Sie war 10 Jahre alt, als sie verschwand. 10 Jahre alt und fort, seit sie einem freundlichen alten Mann gefolgt war, der versprach, sie zu einer Geburtstagsfeier mitzunehmen. 6 Jahre sind vergangen. Keine Spur, keine Nachricht, nur dieser Brief. Sie öffnet ihn. Die Buchstaben sind eng, zittrig, schwarz auf grauem Papier. »Meine liebe Mrs. Budd«, beginnt er. Was folgt, wird später als eines der grausamsten Geständnisse in der amerikanischen Kriminalgeschichte bezeichnet. Kein anonymer Drohbrief, kein Versuch, Schuld zu verstecken, sondern das Gegenteil, ein Dokument des Stolzes. Der Absender nennt sich Albert Fish. Er beschreibt, was er getan hat, mit der Ruhe eines Mannes, der glaubt, Gott habe ihm befohlen, es zu tun. Als Mrs. Budd die letzten Zeilen liest, verliert sie das Bewusstsein. Die Polizei wird den Brief später im Original abdrucken, weil kein Reporter glauben will, dass solche Worte wirklich geschrieben wurden. Ab diesem Tag hat das Böse in New York einen neuen Namen: The Werewolf of Wisteria. Willkommen bei Radio Obscura. Schön, dass ihr eingeschaltet habt beim Podcast über das Verborgene, das Vergessene und das unheimlich Wahre.
Wir erzählen Geschichten, die zu groß, zu seltsam oder zu still waren, um laut zu enden.
Vom Meeresgrund bis zur Umlaufbahn, vom Labor bis zur Legende. Wir fragen, was passiert ist und was bleibt. Mein Name ist Tim.
Ich bin Svea.
Und das hier ist Radio Obscura. Heute geht's mit uns nach New York. Du hast in der Einladung schon gehört, dass ein freundlicher alter Mann kam, um das Mädchen zu einer Geburtstagsfeier mitzunehmen. Ich erkläre gleich in der Geschichte nochmal, wie es dazu kam und warum die da hingegangen sind. Aber wurdest du schon mal als Kind angesprochen, irgendwohin mitzugehen? Und weißt du noch, wie du reagiert hast, falls es passiert ist?
Also ich hatte jetzt nie die Situation, dass irgendwie so, ja komm, steig ein oder so. Ich muss aber auch dazu sagen, dass meine Mutter zum Beispiel eine sehr strenge Regel hatte, dass selbst wenn die Menschen sagten, sie seien Freunde, und ich habe in einem kleinen Dorf gelebt, aber dass ich immer die Regel hatte, ich musste erst fragen, ob ich meine Mutter anrufen kann und sie fragen kann, ob das in Ordnung ist. Es hat manchmal zu unangenehmen Situationen geführt, aber von daher war ich halt echt schon weiter weg von dieser Sorge, um einfach mitgenommen zu werden, wenn meine Mutter das halt tatsächlich fast jedes Mal abgesegnet hat.
Schlaue Regel eigentlich, ne?
Ja, es klingt, glaube ich, wenn man den Kontext nicht kennt, so ein bisschen helikoptermäßig. aber es war tatsächlich, glaube ich, im Anschluss daran, dass halt viele verschiedene Vermisstenfälle in unserer Umgebung auch, also nicht unbedingt in unserem Dorf und nicht in unserem Stadtteil oder beziehungsweise in unserer Kleinstadt stattgefunden haben. Aber ja, ich glaube so um diese Zeit kamen schon viele solche Geschichten in den Nachrichten. Und meine Mutter dachte sich wahrscheinlich so, ja, nee, die können alleine zur Schule laufen, die können alleine irgendwie den ganzen Tag unterwegs sein, wenn sie wollen, aber das geht halt nicht. So, das kann ich auch irgendwie verstehen. Hattest du schon mal so eine Situation?
Ja, da war ich im Kindergarten und da hielt an der Bushaltestelle, als ich auf den Bus gewartet habe, ein Auto. Ich weiß nicht, ob es ein weißer Van war, das, so gut erinnere ich mich dann auch nicht mehr. Aber da hat mir ein netter Mann angeboten, ich glaube, es waren Hundebabys oder Hasenbabys, ich weiß es nicht mehr, aber die wollte halt mir zeigen, was ich zu Hause. Und ich hatte richtig Bock gehabt, ne, weil es sind ja niedliche Tiere und ich bin, keine Ahnung, wie alt ich war, oder 4, 5. Ich hatte richtig Bock drauf. Blöderweise stand meine Oma daneben, die hatte so gar keinen Bock da drauf. Und meine Oma war dann, ja, wer weiß, vor was sie mich da gerettet hat.
Aber wie krass, dass er dich angesprochen hat, obwohl deine Oma neben dir stand.
Ja, okay, er wusste ja nicht, dass es meine Oma ist. Ne?
Ja, aber sie war ja eine erwachsene Person bei dir.
Ich vermute, da standen wahrscheinlich auch noch andere, wenn ich da jetzt ohne zu schreien und sowas, weil er gesagt hat, hey, niedliche Tiere, wäre ich einfach mit eingestiegen, dann hätten dann Fremde, die nicht zugehört haben, vielleicht einfach gedacht, ach guck, da ist der Onkel vorbeigekommen und hat ihn abgeholt.
Ja.
Bevor der Name Albert Fish in den Zeitungen stand, war er ein kleiner Junge, der gelernt hatte, dass Liebe etwas ist, das wehtut. Er wurde 1870 in Washington, D.C. geboren, als sechstes Kind einer Familie, die schon damals am Rand der Armut lebte. Sein Vater war 75, als Albert zur Welt kam. Er starb, bevor der Junge laufen konnte. Seine Mutter konnte ihn nicht ernähren. Mit 5 kam er in das Washington City Orphan Asylum, ein Waisenhaus, das im Rückblick selbst in den Archiven der Stadt als Ort systematischer Züchtigung bezeichnet wird. Dort gaben ihm die anderen Kinder den Spitznamen Ham and Eggs. Die Wärter lachten darüber, die Lehrer auch. Fisch wurde geschlagen, ausgepeitscht, gezwungen zu beten, während andere Kinder zusahen. Später sagte er vor Gericht, ich lernte dort, dass ich den Schmerz lieben konnte. Als seine Mutter ihn Jahre später zurückholte, war aus dem Kind ein stiller, verschlossener Junge geworden. Er sprach kaum, las viel, malte mit Kohlestiften Szenen aus der Bibel. Schon früh zeigte er Züge, die heute als dissoziale Störung gelten würden. Keine Empathie, dafür ein waches Interesse an Leid und Strafe. Mit 12 begann er, Berichte über Hinrichtungen zu sammeln. Mit 15 floh er aus dem Haus, hielt sich mit Gelegenheitsarbeiten über Wasser, schlief in Obdachlosenasylen. Ende der 1880er kam er nach New York City. Eine Stadt, die in den Docks stank, nach Salz, Metall und Armut. Dort entdeckte er Unterkünfte, in denen Prostitution, Gewalt und religiöser Eifer nebeneinander existierten. Er arbeitete als Anstreicher, führte sich korrekt auf, fand 1898 eine Frau, Anna Mary Hoffmann, die ihn heiratete. Sie bekamen 6 Kinder. Nach außen war er freundlich, fast pedantisch höflich. Seine Nachbarn sagten später, er habe immer gegrüßt. Seine Kinder erinnerten sich an einen Mann, der Geschichten erzählte und sie gleichzeitig das Fürchten lehrte. Als seine Frau ihn 1917 verließ, begann etwas zu kippen. Alle Kinder berichteten später, dass er Stimmen gehört habe, die ihm befahlen, Buße zu tun. Er begann sich selbst zu verletzen, legte sich Geißeln, stach Nadeln unter die Haut. 29 fand man später in seinem Beckenbereich auf Röntgenaufnahmen des Bellevue Hospital. Zwischen 1910 und 1924 reiste Fisch durch mehrere Bundesstaaten. Die Polizei konnte später eine Serie sexueller Übergriffe auf Kinder rekonstruieren, die sich über mehr als ein Jahrzehnt zog. Nie mit Zeugenaussagen, aber mit übereinstimmenden Mustern. Ältere Männerbeschreibung, religiös gefärbte Sprache, Ritualisierung. 1924 versuchte er in Brooklyn ein 9-jähriges Mädchen in ein verlassenes Haus zu locken. Eine Nachbarin bemerkte es, das Kind entkam, Fisch wurde festgenommen. Doch der Fall wurde eingestellt, weil die Beweise fehlten. Er kam frei. Dieselbe Polizeiakte vermerkt rückblickend den Satz, Verdächtiger scheint geistig verwirrt, aber ungefährlich. Wenige Monate später verschwand ein Junge namens Francis McDonnell, 8 Jahre alt, auf Staten Island. Seine Leiche wurde in einem Hain gefunden. Zeugen sprachen von einem grauen Mann mit Schnurrbart. Das Phantombild verstaubte in einer Schublade, bis man es Jahre später mit einem Polizeifoto von Albert Fisch verglich. Fisch selbst sprach später nicht nur von Grace Budd. In Vernehmungen nach seiner Festnahme gestand er 2 weitere Taten, die Jahre zuvor geschehen waren. Der erste Fall war der 8-jährige Francis McDonnell. Fisch beschrieb später Details, die damals nicht veröffentlicht worden waren. Kleidungsstücke, Verletzungen, Fundort. Ermittler stufen sein Geständnis als glaubhaft ein, auch wenn er für den Mord nie angeklagt wurde. Der zweite Fall war Billy Gaffney, 4 Jahre alt, verschwunden im Februar 1924 aus einem Mietshaus in Brooklyn. Fish gestand die Tötung unmittelbar nach seiner Festnahme und lieferte erneut nicht öffentliche Details, die mit der damaligen Spurensuche übereinstimmten. Auch hier kein Prozess, keine Verurteilung. Aber Ermittler bezeichneten das Geständnis als äußerst wahrscheinlich. Juristisch blieb Grace Budd das einzige bestätigte Opfer. In der kriminalpsychologischen Literatur gelten McDonald und Gaffney jedoch als Fälle, für die Fischs Täterschaft durch seine eigenen Aussagen wahrscheinlich gemacht wurde. Nicht bewiesen, aber auch nicht widerlegt. Die Zwischenzeit war ein Schattenleben. Fisch wechselte Wohnungen, Jobs, Identitäten. Er schrieb hunderte anonymer Briefe an alleinstehende Frauen, in denen er sadistische Fantasien beschrieb, manchmal mit Bibelzitaten versehen. Ein Teil dieser Briefe fand sich später in den Ermittlungsakten sorgfältig gefaltet, unterschrieben mit A.F. 1928 wohnte Fisch in einem kleinen Zimmer in East Harlem. Seine Nachbarn beschreiben ihn als still, höflich, immer mit Hut. Niemand wusste, dass er mehrfach in psychiatrischen Kliniken behandelt worden war. In der Bellevue Psychiatric Hospital wegen Halluzinationen, religiösem Wahn und masochistischen Neigungen. In einem Gutachten steht, Patient empfindet sexuelle Lust durch Selbstbestrafung. Kein Anzeichen von Wahngewalt gegen andere. Die Ärzte entließen ihn wenige Wochen später. Fisch kehrte zurück in seine Routine. Kirchenbesuch, Kinderzeichnungen an der Wand, kleine Arbeiten als Maler. Seine Kinder erzählten später, er habe ihnen Märchen vorgelesen, aber zwischendurch über die Stimme Johannes des Täufers gesprochen, die ihm Befehle gab. Je älter er wurde, desto stärker verschmolzen seine Religion und seine Obsession. Er führte Listen über Sünden der Welt, die er sühnen müsse. Er begann zu fasten, geißelte sich, betete nächtelang. In seinem Zimmer fand man später handgeschriebene Zettel mit Sätzen wie Pain cleanses the soul und God wants suffering. Seine Nachbarn sahen nur den höflichen alten Mann mit den grauen Haaren, der Kindern Äpfel schenkte. Niemand ahnte, dass in seinen Manteltaschen Reißzwecken, Rasierklingen und Stücke einer Peitsche lagen. Im Frühjahr 1928 ging er auf Wohnungssuche in Manhattan. In einer kleinen Anzeige las er von einer Familie Budd, die einen Sohn als Farmarbeiter vermitteln wollte. Der Mann, der an jedem Tag an ihre Tür klopfte, trug einen sauberen Anzug und stellte sich als Frank Howard, Farmer aus Farmingdale, Long Island, vor. Er sprach ruhig, höflich, mit leichtem Südstaaten-Akzent. Er bot Edward Budd Arbeit und Unterkunft auf seiner Farm an. Die Familie war arm und misstrauisch, aber der alte Mann wirkte ehrlich. Er hinterließ einen Termin. Sonntag um 10 hole ich ihn ab. Und ging. Zwei Tage später kam er zurück, wieder im Anzug, diesmal mit einer anderen Idee. Er sagte, er müsse vorher zu einer Geburtstagsfeier nach Westchester County, bei Bekannten. Ob die kleine Grace mitkommen dürfe, damit sie den Tag genießt? Die Mutter nickte. Der Mann lächelte freundlich, ruhig. Grace nahm seine Hand, stieg in die Straßenbahn und verschwand. Der Sonntag, an dem Grace Budd verschwand, war der 3. Juni 1928. Es war warm, kein Regen, leichter Wind. Delia Budd erinnert sich später, dass die Sonne auf das Fensterbrett fiel, als der alte Mann zum zweiten Mal klingelte. Er trug einen grauen Anzug, eine Weste, eine Uhrkette. In der Hand ein kleines Paket, in Zeitungspapier gewickelt. Er stellte sich wieder als Frank Howard vor, der Farmer aus Farmingdale. Ich hole Edward ab, sagte er, aber vorher muss ich auf einen Geburtstag in Westchester. Darf Grace mitkommen? Es wird dort viele Kinder geben. Die Familie Budd lebt in Armut, aber nicht in Misstrauen. Die vermieteten Zimmer hielten sich mit Gelegenheitsarbeiten über Wasser. Edward, 17, hatte sich gefreut, auf der Farm zu arbeiten. Der alte Mann war freundlich, gut gekleidet, sprach ruhig. Niemand sah in ihm Gefahr. Delia Budd sagte später, sie habe den Mann gebeten, Grace am Abend zurückzubringen. Er nickte, lächelte und nahm das Mädchen an die Hand. Sie war 10 Jahre alt, trug ein weißes Kleid, weiße Socken, schwarze Schuhe. Als sie die Wohnung verließen, drehte sie sich noch einmal um und winkte. Danach verliert sich jede Spur. Fisch brachte Grace nicht zu einer Geburtstagsfeier nach Westchester, sondern nach Irvington, zu einem leerstehenden Haus, das er Wochen zuvor unter falschem Namen gemietet hatte. Der Mietvertrag lag später in den Ermittlungsakten. Das Haus war alt, abgelegen, das Gelände überwuchert. Was dort geschah, ist nur aus einer Quelle bekannt. Aus Füchs eigenem Brief an Delia Budd, geschrieben 6 Jahre nach der Tat. In diesem Brief schilderte er, er habe ursprünglich Edward Budd töten wollen, sich dann aber für Grace entschieden. Er schrieb, er habe das Mädchen erwürgt, enthauptet und zerstückelt und Teile ihres Körpers mitgenommen. Die Behauptung, er habe Fleischstücke gekocht und gegessen, findet sich ebenfalls nur in diesem Brief und wurde von Ermittlern und Psychiatern als Ausdruck seines religiös-sadistischen Wahns gewertet, nicht als belegbare Tatsachenschilderung. Forensisch gesichert ist aber Folgendes. Im Garten des Hauses fanden Beamte Knochenfragmente, Stoffreste und einen einzelnen Kinderschuh. Die Familie erkannte ihn als Graces Schuh. Der Großteil ihres Körpers wurde nie entdeckt. Die Ermittler schlossen aus diesen Funden und dem Geständnis, dass Grace an diesem Ort starb. Der Brief selbst wurde später zum zentralen Beweisstück im Prozess. Nicht, weil jeder Satz darin verifizierbar gewesen wäre, das war er nicht, sondern weil er die Denkweise des Täters offenlegte. Die Polizei nannte ihn ein Dokument des Grauens. Psychiater nannten ihn einen Ausdruck religiösen Wahns. Als Delia Budd ihn las, verlor sie das Bewusstsein. Der Brief wurde in den Ermittlungsakten als Exhibit A angeführt. Die Polizei verfolgte zunächst den Briefkopf, der ein Monogramm trug. NYPCBA. New York Private Chauffeurs Benevolent Association. Der Absender hatte den Umschlag in deren Büro gestohlen. Es war ein Zufall, der den entscheidenden Hinweis brachte. Ein Hauswirt erkannte die Handschrift von einem früheren Mieter, Albert H. Fisch. Fisch war zu diesem Zeitpunkt 64 Jahre alt. Die Polizei verhaftete ihn am 13. Dezember 1934 in der East 52nd Street. Der leitende Ermittler, Detective William King, erinnerte sich später. Er war höflich, fragte, ob er seine Sachen ordnen dürfe. Dann nickte er, als sie den Brief erwähnten und sagte, ich wusste, dass sie mich irgendwann finden würden. Bei seiner Vernehmung im Detective Bureau of Manhattan legte Fisch sofort ein Geständnis ab. Keine Fluchtversuche, keine Gegenwehr. Er sprach ruhig, präzise, wie jemand, der eine Pflicht erfüllt. Er erzählte von seiner religiösen Überzeugung, dass Gott ihm befohlen habe, Sünde mit Sühne zu beantworten. Er sprach von Stimmen, von biblischen Zeichen, von der Notwendigkeit, Fleisch zu reinigen. Die Protokolle seiner Aussagen sind erhalten. Sie lesen sich wie eine Mischung aus Beichte und Wahn. Die Ermittler fanden in seinem Zimmer Dutzende Zeitungsartikel über Kindesentführungen, eine Bibel, ein Notizbuch mit Zitaten aus dem Alten Testament. In einem Schrank hingen Peitschen aus Lederriemen, an den Enden kleine Nägel. Auf einem Nachttisch lag ein Bündel Rasierklingen und Stecknadeln. Das leerstehende Haus in Irvington wurde durchsucht. Im Garten fand man Knochenreste, Stofffetzen und einen einzelnen Kinderschuh, vom Wetter ausgeblichen, später identifiziert als Graces. Der Fall ging durch alle großen Zeitungen der USA. Die Schlagzeilen reichten von Maniac Confesses Horrible Deed bis Werewolf of Wisteria Strikes Again. Das Wort Werewolf tauchte zuerst im Daily Mirror auf, als Versuch, das Unbegreifliche zu benennen, ohne es aussprechen zu müssen. Fisch wurde ins Gefängnis von Bellevue überstellt, psychiatrisch untersucht, mehrfach verhört. Er zeigte keine Reue. In einem Interview mit dem Reporter Paul O'Leary sagte er, ich habe nie jemanden gehasst. Ich habe getan, was getan werden musste. Die Psychiater beschrieben ihn als paraphilen Sadisten mit religiösem Wahn. In moderner Sprache würde man sagen, eine Kombination aus Schizophrenie und multiplen Paraphilien, aber voll orientiert, bewusst geordnet. Einer der Gutachter, Dr. Charles Lambert, schrieb, der Angeklagte ist nicht verrückt im klinischen Sinn. Er weiß, was er getan hat. Er hält es nur nicht für falsch. Das Verfahren gegen Albert Fisch begann 1935 am Westchester County Court in White Plains. Der Saal war überfüllt. Zeitungen verkauften Sonderausgaben mit Zitaten aus dem Brief. Reporter beschrieben Fisch als unscheinbar mit den Augen eines Buchhalters. Während der Anhörung sagte die Staatsanwaltschaft, dieser Mann ist kein Tier, er ist etwas Schlimmeres. Er ist ein Mensch, der sich selbst zum Tier gemacht hat. Fisch hörte zu, senkte den Kopf, betete. Als man ihm die Schuldfrage stellte, antwortete er, ich bin schuldig, aber nicht verantwortlich. Das Gericht ließ das prüfen. 6 Ärzte begutachteten ihn. 3 erklärten ihn für wahnsinnig, 3 für zurechnungsfähig. Die Entscheidung lag bei der Jury und sie brauchte nicht lange. Am 23. März 1935 befand man Albert Fisch des Mordes an Grace Budd für schuldig. Strafmaß: Tod durch den elektrischen Stuhl. Als das Urteil verlesen wurde, nickte er leicht. Einer der Reporter schrieb, er wirkte, als habe man ihm eine Pflicht bestätigt, die er längst kannte. Doch bevor das Urteil fiel, hatte ein ganz anderes Schauspiel begonnen. Eines, das weit über den Gerichtssaal hinausging. Denn was dort verhandelt wurde, war nicht nur ein Verbrechen, sondern die Frage, wie viel Mensch im Monster noch übrig bleibt. Im Frühjahr 1935 stand ein Mann vor Gericht, den niemand mehr als Menschen sehen wollte. Albert Fisch, 65 Jahre alt, klein, grau, höflich, trat in den Gerichtssaal von White Plains, als ginge es um eine Verspätung, nicht um Mord. Der Prozess gegen ihn dauerte 10 Tage, aber sein Echo hält bis heute an. Schon bevor das erste Beweisstück verlesen wurde, war der Saal überfüllt. Zeitungen boten Plätze an Reporter mit besten Kontakten. Karikaturisten zeichneten den Angeklagten mit Wolfszähnen und Heiligenschein. Das Etikett »The Werewolf of Wisteria« war längst gesetzt. Andere Blätter nannten ihn den »Brooklyn Vampire«, den »Moon Maniac« oder den »Boogeyman of America«. Es war, als müsse die Sprache größer werden, um das Unfassbare zu umkreisen. Im Gericht spielte nur der Fall Grace Budd eine Rolle. Die beiden Geständnisse zu früheren Taten, McDonald und Gaffney, hatten die Ermittler bereits als plausibel eingestuft, doch keiner dieser Fälle war Teil des Verfahrens. Für die Jury existierte juristisch nur ein Mord, auch wenn die Öffentlichkeit längst von einem Serienmörder sprach. Doch im Gericht ging es nicht um Legenden, es ging um Beweise. Der Brief war das zentrale Stück. Die Verteidigung wollte ihn ausschließen. Zu verstörend, zu grausam. Doch der Richter ließ ihn zu. Er wurde teilweise verlesen, in abgebrochener Stimme, ohne die explizitesten Zeilen. Der Inhalt belegte, dass Fisch das Kind getötet und zerstückelt hatte. Der Gerichtsmediziner fasste es so zusammen. Die Tat geschah mit bewusster Kontrolle, nicht im Affekt. Es gibt keine Anzeichen einer plötzlichen Geisteskrankheit. Diese Formulierung war entscheidend. Denn die Frage war nicht mehr, ob Fisch schuldig war, sondern ob er zurechnungsfähig war, als er es tat. Der Staatsanwalt Albert Gallagher nannte ihn einen Mann, der Gott als Alibi benutzt. Die Verteidigung, vertreten durch James Dempsey, argumentierte das Gegenteil. Fisch sei von religiösem Wahn zerfressen, unfähig zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Die Jury hörte tagelang psychiatrische Gutachten. Ein Arzt beschrieb Fisch als religiös besessen, mit sexuellen Abirrungen, aber orientiert und fähig, Handlungen zu planen. Ein anderer sprach von einem Menschen, der so tief in seine eigenen Stimmen verstrickt ist, dass Moralbegriffe keine Bedeutung mehr haben. Fisch selbst erklärte während des Prozesses mehrmals, Gott habe ihm befohlen, Kinder zu reinigen. Er zitiert Bibelstellen, schrieb in seinen Notizen Sätze wie »Ich tat, was Abraham tun musste«. Die Bibel, die er bei seiner Festnahme bei sich trug, lag auch im Gericht vor ihm, aufgeschlagen beim Buch Genesis. Zeugen sagten aus, er habe seine Tat als Opferhandlung gesehen. Psychiater beschreiben, dass er nach dem Töten Rituale der Buße vollzog. Beten, Selbstgeiselung, Fasten. In seinen Worten, ich litt, um zu sühnen. Die Details des Verbrechens wurden nur so weit verlesen, wie es zur Beweisführung nötig war. Die Juroren erfuhren, dass Grace Budd durch Strangulation starb, dass der Tod schnell eingetreten war und dass Fisch den Leichnam anschließend zerstückelte. Der Staatsanwalt betonte, dass jede Handlung planvoll war. Er hatte Werkzeuge und Seil dabei, später auch Brennmaterial, um Spuren zu beseitigen. Keine Panik, keine Verwirrung. Damit war die Grenze gezogen zwischen Wahn und Wille. Dr. Frederick Wertham, einer der bekanntesten Psychiater New Yorks, untersuchte Fisch persönlich. Sein Gutachten gilt bis heute als Schlüsseltext. Darin schrieb er, er ist psychotisch, aber nicht wahnsinnig. Seine Taten sind Ausdruck einer inneren Logik, die er moralisch begründet. Wertham warnte, dass eine Gesellschaft, die nur das Verrückte sehe, den rationalen Teil des Bösen verlerne. Im Saal war es still, als der Arzt das vorlas. Die Stille danach beschrieb eine Reporterin später als die Art von Stille, die mehr Geräusch enthält als jeder Schrei. Die Medien außerhalb des Saals dagegen schrien laut. Cartoons zeigten Fisch mit Wolfsgebiss. Schlagzeilen verbanden Religion, Kannibalismus und Wahnsinn zu einer morbid-theatralischen Mischung. Zeitungen verkauften Rekordauflagen. Eine Radiosendung versprach, die Wahrheit über den Werewolf of Wisteria zu enthüllen, las dann aber nur Zitate aus anderen Artikeln vor. Die Öffentlichkeit suchte einfache Formen. Das Monster, das sich tarnte, der Dämon im Menschen. Was sie dabei überhörte, war, dass der Prozess ein Lehrstück über Schuld war. Die Jury stand vor einer unmöglichen Entscheidung. War dieser Mann ein Mörder, der wusste, was er tat? Oder war er eine Ruine, gelenkt von Stimmen, die ihn trieben? Nach 2 Stunden Beratung kehrten die Geschworenen zurück. Das Urteil? Schuldig. Keine Empfehlung zur Begnadigung, keine Zweifel. Fisch nahm das Urteil mit gesenktem Haupt entgegen. Er dankte dem Richter für den fairen Prozess. Dann bat er, seine Bibel behalten zu dürfen. Im Gefängnis von Sing Sing, jedem berüchtigten Komplex am Hudson River, dessen Name harmlos klingt und doch für viele das Ende bedeutete, verbrachte er die nächsten 10 Monate im Todestrakt. Das Gefängnis hieß offiziell Sing Sing Correctional Facility, benannt nach dem Ort Ossining, New York. Der hieß früher tatsächlich Sing Sing, abgeleitet vom dort ansässigen Sint-Sing-Stamm der Mohawk. Die Redewendung To be sent to Sing Sing war damals völlig geläufig, vergleichbar mit nach Alcatraz oder ins Zuchthaus von St. Quentin. Reporter schrieben ihm Briefe, um Interviews zu erhalten. Er antwortete freundlich, manchmal in biblischem Ton. In einem Brief an den Gefängnispfarrer schrieb er: Ich fürchte den Tod nicht. Ich weiß, dass er mich zu Gott bringt. Als er am 16. Januar 1936 in den Hinrichtungsraum geführt wurde, wirkte er ruhig. Ein Zeuge sagte, er habe ein Lächeln auf den Lippen gehabt, als man ihn auf den Stuhl setzte. Die Hinrichtung dauerte weniger als 2 Minuten. Danach Stille. Aber das Schweigen hielt nicht lange. Die Zeitungen am nächsten Morgen brachten seine Geschichte auf die Titelseite. Einige schrieben von Gerechtigkeit, andere von Erlösung. Die meisten hielten am Monsterbild fest, weil es einfacher war, einen Werwolf zu begreifen, als einen Menschen, der betete, bevor er mordete. Was blieb, war ein Doppelschatten. Ein Prozess, der versuchte, Wahnsinn zu verstehen, und eine Gesellschaft, die ihn lieber verdammte. Denn es ist leichter, den Schrei zu hören, als das System zu betrachten, das ihn möglich macht. Als Albert Fisch im Januar 1936 im elektrischen Stuhl starb, hätte die Geschichte eigentlich enden können. Der Täter war gefasst, verurteilt, hingerichtet. Die Familie hatte Gewissheit, der Staat hatte gesprochen. Aber manche Fälle sind so gebaut, dass sie nach dem Ende noch lauter werden. Am Morgen nach der Hinrichtung brachten fast alle großen New Yorker Blätter den Fall noch einmal auf die Titelseite. Nicht wegen Zweifeln, viel eher, weil der Fall ein Vakuum hinterlassen hatte. Man hatte das Monster entfernt, aber die Fragen waren geblieben. Wie konnte ein alter, höflicher Mann über Jahrzehnte unbemerkt Kinder ansprechen? Warum hatte niemand die Eskalation gesehen? Und vor allem, war Grace Budd wirklich das einzige Opfer? In den Wochen danach tauchten erneut Vermisstenfälle aus den 1910er und 20er Jahren in der Presse auf. Eltern meldeten sich, glaubten, ihr Kind könnte damals demselben Mann begegnet sein. Polizeibehörden aus Pennsylvania, Delaware und Maryland schickten Anfragen nach New York, ob man die Aussagen Fischs mit ihren alten Akten abgleichen könne. Die Antwort war fast immer dieselbe. Möglich, aber nicht beweisbar. Genau aus diesem möglich, aber nicht beweisbar entstand der lange Schatten dieses Falls. Denn die Akte Fisch steht für etwas, das Ermittler hassen. Für eine gesicherte Schuld und eine unsichere Zahl. In Artikeln war deshalb oft von mindestens 16 die Rede, manchmal von über 100. Die hohe Zahl war nie gerichtsfest, aber sie passte perfekt zu der Figur, die die Medien inzwischen aus ihm gemacht hatten. Ein Mann, der nicht nur einmal mordete, sondern immer wieder, getrieben von innerer Stimme und Ritual. Psychiater nahmen den Fall in ihre Lehrbücher auf, nicht weil er der Grausamste war, das war er nicht, sondern weil er etwas zeigte, das damals schwer auszuhalten war. Dass jemand gleichzeitig religiös sprechen, geordnet handeln und doch völlig jenseits aller moralischer Grenzen leben kann. Dr. Wertham schrieb später, der Fall Fisch sei eine Warnung, dass Wahnsinn nicht immer laut ist. Viele spätere Diskussionen über Criminal Insanity in den USA griffen genau diese Konstellation auf. Ein äußerlich orientierter Täter mit innerem religiösem Wahn. Parallel dazu geschah etwas anderes. Der Fall rutschte vom Kriminalfall in die Erzählkultur. Schon Ende der 1930er Jahre tauchten in True Detective Magazinen Nacherzählungen auf, die den Fall ausschmückten. Details vermischten oder frei ergänzten. Manchmal war Fisch darin ein Vampir, manchmal ein Kinderfresser, manchmal eine Art urbanes Mahnmal. Geh nicht mit Fremden mit. Dass der echte Fisch körperlich gebrechlich, klein und eher unscheinbar war, passte nicht zu dieser Gruselfigur. Also machte man ihn größer, gefährlicher, übermenschlicher. Genau darin liegt der eigentliche Nachhall. Die reale Geschichte ist schon schlimm genug, aber die erzählte Geschichte wollte noch mehr. Sie wollte erklären, warum jemand so etwas tut. Und weil es darauf keine befriedigende Antwort gibt, rückte man ihm immer weiter weg vom Menschlichen. Der Werwolf, der Boogeyman, der Vampir. Das sind alles Rollen, die die Gesellschaft nutzt, um zu sagen, das ist nicht von hier, das gehört nicht zu uns. Das Problem ist, bei Albert Fisch gehörte es zu uns. Er lebte in Mietshäusern, arbeitete, zahlte Miete, ging in die Kirche, schrieb Briefe. Seine Kinder kannten ihn. Seine Nachbarn kannten ihn. Er war nicht der einsame Unbekannte im Wald, sondern der höfliche Alte im Treppenhaus. Und gerade das macht seinen Fall so unbequem und so langlebig. In den Jahrzehnten danach wurde sein Name immer wieder hervorgeholt, wenn es um die Frage ging, kann jemand gleichzeitig krank und schuldfähig sein? Juristische Fachzeitschriften zitieren den Prozess, wenn es um die Abgrenzung zwischen Geisteskrankheit und strafrechtlicher Verantwortung ging. Nicht, weil der Fisch-Prozess alles geklärt hätte, hat er nicht, sondern weil er ein Extremfall war. Drei Ärzte wahnsinnig, drei Ärzte zurechnungsfähig, Jury sagt Schuld. Und damit sind wir bei dem Punkt, an dem dieser Fall aus der Kriminalgeschichte in die Gesellschaftsgeschichte kippt. Denn was hier sichtbar wird, ist nicht nur ein Einzeltäter, sondern ein Dilemma. Wir wollen, dass das Recht das Böse bestraft. Aber was machen wir, wenn das Böse sagt, ich war es nicht, es war Gott? Wenn Täter sich auf eine innere, religiöse, psychotische Logik berufen, die für sie vollkommen schlüssig ist. Im Fall Albert Fisch hat das Gericht gesagt, wir hören dich, aber wir glauben dir nicht genug, um dich zu entlasten. Der Staat hat entschieden, dass jemand gleichzeitig krank sein kann und trotzdem sterben muss. Dass Leidensfähigkeit nicht automatisch Straffreiheit bedeutet. Und genau da setzt jetzt Svea an. Denn das ist mehr als ein Kriminalfall. Das ist die Frage, was passiert, wenn Wahnsinn und Recht dieselbe Sprache sprechen, aber zu unterschiedlichen Zielen.
Wenn wir über Albert Fisch sprechen, dann reden wir nicht über eine Tat, sondern über ein System, das versucht, das Unbegreifliche in Worte zu fassen. Vor Gericht ging es 1935 nicht mehr darum, ob er schuldig war, das war umstrittig. Es ging darum, ob er bei vollem Verstand war, als er es tat. Das klingt nach einer juristischen Freiheit, aber es ist viel mehr. Es ist der Punkt, an dem das Recht und die Psychiatrie sich in die Augen sehen und keiner genau weiß, wer zuerst blinzelt. Zur damaligen Zeit war die Unterscheidung zwischen verrückt und zurechnungsfähig noch erstaunlich schmal. Die psychiatrische Diagnostik stand am Anfang. Die Begrifflichkeiten schwankten zwischen geistig umnachtet, moralisch defekt und krank an der Seele. Es gab keine einheitlichen Standards, keine modernen Kriterien wie im heutigen DSM-System. Was blieb, war der Eindruck des Arztes und das Urteil der Jury. Im Fall Fisch standen sich zwei Wahrheiten gegenüber. Die medizinische, ein Mann mit religiösem Wahn, Halluzinationen, Stimmen, die ihm Befehle gaben. Und die juristische, ein Täter, der seine Handlungen plante, versteckte und log. Der Psychiater Dr. Frederick Wortham schrieb später, Fisch sei wahnsinnig, aber schuldfähig. Das klingt wie ein Widerspruch, ist aber das Kernproblem des Falles. Die Justiz wollte, dass sich Wahnsinn entweder als Entschuldigung oder als Diagnose verhält, aber nicht beides. Wortham widersprach. Er sagte, er wusste, was er tat, er hielt es nur für richtig. Damit wurde Fisch zu einem Präzedenzfall. Und wenn jemand etwas Falsches tut, aber aufrichtig glaubt, das Richtige zu tun, wie beurteilt man das? Ist das Sünde, Krankheit oder Schuld? Viele Juristen nannten ihn danach ein Grenzphänomen. Ein Mensch, der zwei Welten betont, die reale, in der er mordete, und die innere, in der er glaubt, zu erlösen. Das amerikanische Rechtssystem musste daraus eine binäre Entscheidung machen. Leben oder Tod, krank oder böse. Zwischentöne kannte es nicht. Das ist vielleicht die eigentliche Tragödie des Prozesses, dass er weniger über Albert Fisch sagte und mehr über die Unfähigkeit eines Systems, Ambivalenz auszuhalten. Heute würde ein solcher Fall völlig anders geführt werden. Es gäbe Gutachten über Warnstrukturen, neuropsychologische Tests, forensische Analysen der Impulskontrolle. Ein moderner Richter würde sich nicht mehr auf religiöse Deutung verlassen, sondern auf Funktionsdiagnosen. Paraphilie, Schizophrenie, Dissoziation. Und am Ende stünde wahrscheinlich kein Todesurteil, sondern lebenslange Unterbringung in einer forensischen Psychiatrie. Aber das ändert nichts an der Frage, die bleibt. Wie weit darf Verständnis gehen, bevor es zur Entschuldigung wird? Man kann den Fall Fisch lesen wie ein Prisma. Jedes Licht, das man hineingibt, spaltet sich in neue Farben. Für die Psychiatrie war er ein Studienobjekt. Für das Recht war er eine Herausforderung. Für die Gesellschaft war er eine Mahnung, dass das Böse kein Fremdkörper ist, sondern eine Möglichkeit im Menschen. Vielleicht war das der Grund, warum der Prozess so viel Aufmerksamkeit bekam. Nicht, weil die Tat grausam war, das war sie, ja, sondern weil das Gericht uns gezwungen hat, hinzuschauen, wie schmal die Linie zwischen Krankheit und Kontrolle wirklich ist. Und das ist bis heute aktuell. Wir sprechen über psychische Störungen, über Verantwortung, über das Verhältnis von Therapie und Strafe und stoßen immer wieder auf dieselbe Wand. Wie kann man jemanden verstehen, den man zugleich verurteilen muss? Albert Fisch ist längst tot, aber das Dilemma, das er hinterließ, ist es nicht. Es lebt weiter, in Gerichtssälen, in psychiatrischen Gutachten, in jeder Diskussion darüber, wo Mitleid aufhört und Schuld beginnt.
Ja, vielen Dank. Nach dem, was du jetzt bisher gehört hast, ich habe jetzt bewusst nicht alle Zitate aus diesem Brief mit reingebaut und die Details seiner Tat, ich denke, es ist deutlich geworden, was passiert ist. Wie ordnest du das Ganze ein, jetzt auch mit der Frage nach Wahnsinn und Recht und Religion und dass er das ja für richtig hielt?
Boah, ich finde das tatsächlich ein sehr schwieriges Thema. Also die Taten, die er verbracht hat, sind natürlich fürchterlich widerlich und grausam. Wie wir am Anfang gehört haben, hat er ja aus seiner Kindheit verschiedene Beziehungen oder beziehungsweise er hat verschiedene Strukturen mitgegeben bekommen. Von Liebe ist verbunden mit Gewalt beispielsweise. Von daher hat er wahrscheinlich auch eine ganz andere Grenzensetzung gehabt als wir beispielsweise, wenn wir über solche gewaltvollen Taten nachdenken. Trotz dessen muss ich aber ehrlich gesagt direkt an die Familien denken und an die Opfer und die Angehörigen. Und von daher bin ich tatsächlich doch für eine ziemlich direkte Strafe. Ich würde nicht sagen, ich bin keine Verfechterin der Todesstrafe tatsächlich, aber trotz dessen würde ich sagen, lebenslang und dann schauen, was im Gefängnis mit ihm passiert, muss ich sagen, finde ich ehrlich gesagt relativ hart. Also ich finde auch nicht, dass, beziehungsweise eine psychiatrische Betreuung wäre auf jeden Fall auch eine Lösung, mit der ich an und für sich mitgehen könnte. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass man diesen Mann hätte heilen können, sondern dass man einfach nur den psychiatrischen Klinikum oder den Angestellten dort eine riesige Bürde aufgebrannt hätte mit jemandem, der so weit von jeglicher ethischen und moralischen Korrektheit in meinen Augen liegt, dass man das hätte vertreten können. Oder würdest du das anders sehen?
Ich glaube eigentlich relativ ähnlich. Das ist die Frage, er war ja dann Mitte 60, ob da überhaupt noch was zu retten ist, wenn man 60 Jahre lang oder, okay, wenn es als Kind, wenn man so mindestens 50 Jahre seines Lebens so verbracht hat oder nach diesem Grundsatz, den er für sich hatte, gelebt hat. Ich weiß nicht, ob man es dann innerhalb von 5, 6 Jahren dann wieder rauskriegt und oder man macht dann 30 Jahre lang mit ihm Therapie und was auch immer. Ob da noch was geht, wenn man wirklich so tief drin war, das weiß ich nicht. Ne? Da bin ich jetzt nicht firm genug bei solchen Fragen. Todesstrafe ist aber auch too much quasi. Ne? Also bin auch Gegner der Todesstrafe. Aber das ist sehr schwierig zu beurteilen, ne? Weil ich denke auch immer, aus seiner Sicht, also ich möchte jetzt nicht mit ihm mitfühlen oder mit ihm gleich machen, aber das ist ja auch im nehmen wir mal zum Beispiel politischen Sinne oder auch in Filmen, wenn es Gut und Böse gibt, wenn du an das Böse glaubst oder auf der bösen Seite bist, gehst du ja immer davon aus, dass das richtig ist, was du tust, ne? Oder dass du in deinem politischen Lager, für das du einstehst,
dann sind wir ja die Guten und die anderen sind die Doofen. Das denkt ja jeder. Also wie entscheidet sich dann eigentlich, was jetzt wirklich richtig ist? Vielleicht ist ja, wenn er das so glaubt in seiner Welt, wirklich so, dass das er alles richtig gemacht hat. Er hat ja nur Befehle ausgeführt. Das ist jetzt quasi keine Frage, die wir jetzt klären können, sondern eher so eine spannende Frage, die mal vielleicht einen anderen mal aufgreifen. Wie entsteht eigentlich eine gesellschaftliche Norm, die festlegt, was ja, Norm ist, ne? was normal ist?
Mhm.
Das ist ja nicht nur bei Mord und Totschlag eine Frage, sondern auch Linkshänder, Rechtshänder. Ist es halt einfach nur statistisch, es gibt mehr Rechtshänder, deswegen ist das normal oder ist nicht Linkshänder nicht genauso normal, nur weil es ein bisschen weniger sind? Vielleicht sind es auch gar nicht weniger, ich weiß es nicht, ich kenne da keine Zahlen. Aber hatte ich letztens noch ein Video gesehen darüber, wo ein Lehrer berichtet über Toleranz und an Schulen oder Demokratisierung. Dass er meinte, dass ja die Zahl von Linkshändern vor, weiß nicht, 150, 200 Jahren gestiegen ist, weil einfach die gesellschaftliche Akzeptanz da war. Dass man also nicht mehr versucht hat, Linkshänder auf Rechtshänder umzutrainieren, sondern einfach irgendwann gemerkt hat, okay, das ist ja völlig normal, dass die so sind. Und dann gab es wieder welche. Ne? Vielleicht wäre die Zahl sonst viel höher, wenn man nicht das so lange ausgemerzt hätte. So, ne? Also wie entsteht so eine Norm, was normal ist? Oder kann so eine Norm auch sich komplett verschieben? Das ist, glaube ich, super spannend. Und der Fall hier ist da, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür, was man dann auch im rechtlichen Sinne sieht, wie die damals Recht gesprochen haben und wie wir heute Recht sprechen würden. Das hat es ja auch mit drin, wie sich das dann ändert, wenn es solche Präzedenzfälle gibt.
Mhm.
Aber ja, ein schweres, großes Thema, was man natürlich jetzt nicht mit zwei Mikrofonen klären kann, sondern mit...
Vor allem nicht wir.
Vor allem nicht wir, sondern mit sehr viel Studium von wahrscheinlich Psychologie und Jura und Medizin und...
Aber gut, die Studienfächer sind ja auch nur geschaffen von irgendwelchen anderen Menschen, die sich darüber im Kollektiv einig waren irgendwo. Ich glaube, es ist eine individuelle Frage, eine Frage nach Moral halt, ne? Also jetzt in dem Fall. Und ich glaube, dass es für mich einfach immer dort aufhört, wenn jemand, also es gibt ja auch oft ideologische Totschläge, zum Beispiel Charlie Kirk, der erschossen wurde. Ich will jetzt nicht politisch großartig drauf eingehen, aber trotz dessen kann man ja schon sagen, dass er sich sehr in Szene gestellt hat mit seiner ideologischen Sicht auf die Welt und die Gesellschaft und das definitiv verschiedene Gruppen ausgegrenzt und angefeindet hat und er quasi ja dadurch Gewalt ausgeübt hat. Und dass das eine andere Thematik beispielsweise ist, als wenn du halt über Kinder sprichst. Und da stehen zwar auch irgendwie moralische Gegensätze oder Grundsätze gegeneinander, so vielleicht, wenn er irgendwie das Gefühl hatte, keine Ahnung, das ist halt das Banale, was diese Grace mitgebracht haben sollte, dass sie gereinigt hätte werden sollen oder wie er das benannt hat, das ist ja was völlig anderes. Und da geht es halt wirklich einfach auch um einen Unterschied, also ein Machtgefälle, was mit keinen anderen Gegebenheiten hätte aufgelöst werden können, weil es war halt ein Kind. So. Und sie hat halt nichts mit ihm zu tun gehabt, ja eigentlich. Ne?
Ja. Vor allem gibt es ja auch irgendwie keinen Sinn zu sagen, ich musste sie reinigen. Wenn er einfach nur spontan, random entschlossen hat, so zwei Tage vorher, oh, statt den Jungen, der da in der Zeitung stand, weil er einen Job sucht, das Mädchen ist doch warum auch immer interessanter als Reinigungsopfer, was ich brauche. Ne? Das ist also nicht so, dass Gott ihm das eingeflüstert hat, sondern er hat es ja scheinbar selber beschlossen. Und dann frage ich mich aber auch, wenn er es reinigt, also dann könnte man jetzt noch, wenn er wirklich so ultra hardcore religiös ist, dass er dann sagt, okay, ich muss sie vom Leid der Welt erlösen und in den Himmel auffahren lassen. Das ist ja vielleicht dann noch, also ich will nicht sagen, dass das nachvollziehbar ist, aber wenn man jetzt auch daran glaubt, die Welt ist kaputt und nur im Himmel gibt es Erlösung, was auch immer, oder wie auch immer das seine Begründung an der Reinigung gewesen wäre, dann frage ich mich, warum sucht man dann nicht einen Weg, das salopp gesagt, kurz und schmerzlos zu machen? Und warum muss man das dann noch, das Kind noch zerstückeln und Co.? Also das widerspricht dann noch irgendwie dieser Form von Nächstenliebe, die er behauptet, wenn er dann noch den Leichnam schändet. Ne? Also das verstehe ich dann nicht. Wo ist dann da Zusammenhang? Also es ist vielleicht doch eher eine Ausrede, aber irgendwie kann es ja keine Ausrede sein, weil er wirklich fest daran geglaubt hat, wie man dann wahrnimmt, wenn er das wirklich über 60, 50 Jahre in seinem Leben so praktiziert hat, mit Selbstgeißelung ja auch. Aber so, wie kommt er auf die Idee, dass das reinigt, wenn er das so tut? Also wo liegt da der Punkt oder der Sinn in dem Umgang mit den Körpern? Und wenn man ja liest, dass manche Zeitungen spekulieren, dass es bis zu 100 Menschen gewesen sein sollen, die er umgebracht hat. Und wenn er mit allen so umgeht, steht für mich nicht im Verhältnis Reinigung und Erlösung mit dem Modus operandi, den er an den Tag legt.
Ja, ich glaube, es ist jetzt ja trotz dessen einfach dadurch, dass wir nicht so intensiv auf seine Perspektive eingegangen sind, würde ich auch sagen, relativ bewusst, kann man jetzt natürlich auch nicht jetzt nachvollziehen, was er gesagt hat genau und wie er das irgendwie ausgedrückt hat, mit was er unter Reinigung versteht. Klar ist, dass dieser Mann natürlich fürchterlich verrückt war und eine definitiv große Gefahr für die Gesellschaft und viel zu viel Leid verursachen konnte in seiner doch relativ langen Lebzeit. So. Und ich glaube, wir können das gar nicht nachempfinden und ich glaube, das wäre auch total deplatziert, wenn wir das versuchen würden, weil das, wenn jemand zu so etwas bereit ist, dann kann man das, glaube ich, mit meiner Art von moralischen und ethischen Grundsätzen nicht ansatzweise verstehen oder nachvollziehen, also gar nicht. Und das ist eben genau der Punkt, warum ich halt auch sage, dass zum Beispiel eine psychiatrische Behandlung in dem Sinne wahrscheinlich gar nichts mehr gebracht hätte mit seinen 65 Jahren und den vielleicht sogar 100 Leben, die er beendet hat. Ne?
Aber jetzt so insgesamt, wir haben ja auch die, oder du hast ja die Frage gestellt in deinem kleinen Deep Dive, wo hört Mitleid auf, wo beginnt Schuld? Hast du insgesamt Mitleid mit ihm?
Nee. Also das hört sich tatsächlich so ein bisschen Auge um Auge mäßig an, aber das, ich könnte gar nicht Auge um Auge mit ihm gemacht haben, weil er so brutal vorgegangen ist. Also natürlich, ich kann etwas verstehen, wieso seine Art von Moral so weit von meiner abweicht, aufgrund seiner Kindheit, so in der ich ihm quasi irgendwie in Privilegien her voraus bin. Aber bei potenziell 100 Taten, wo es auch viel um Kinder ging, und als erwachsener Mensch, da kommst du irgendwann an einen Punkt, wo man sich selber doch auch hinterfragt, oder? Und das ist eben das, wenn das halt gar nicht zustande kommt, dann kann ich auch kein Mitleid haben. Also das tut mir leid. Also nee, tut mir nicht leid. Ganz einfach. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das, was das alles mit einer Familie, mit einem Umfeld macht, wenn sowas in der Nähe passiert. Selbst wenn sowas nur in unserer Stadt passieren würde, so, das würde mich auch extrem mitnehmen.
Kann man, glaube ich, so stehen lassen. Also ja, vielleicht eher Mitleid mit einer verlorenen Jugend und nicht mit dem Mann, der daraus geworden ist.
Mhm.
Wechseln wir das Thema. Wir haben ja heute, wenn diese Folge online ist, den 18. November. Das heißt, wir stehen kurz vor der Eröffnung der Weihnachtsmärkte. Glühwein gibt es und auch bei uns im Podcast wird es natürlich dann weihnachtlich werden ab Dezember, wenn nicht sogar schon vorher. Und worauf ich mich am meisten freue auf dem Weihnachtsmarkt, neben Glühwein, obviously, sind Snacks. Zum Beispiel gebrannte Mandeln. Was sind deine Lieblings-Weihnachtsmarkt-Snacks?
Ich glaube, gebrannte Mandeln ist tatsächlich wirklich nicht Top-Tier, aber auf jeden Fall in den ersten Reihen. Und sonst diese Pilze. Boah, ich weiß nicht, wie das heißt, aber diese Champignons. Ja. Aber die sind auf jeden Fall mein Top 1, würde ich sagen. Dann Glühwein, dann gebrannte Mandeln. So bei so Langosch oder vor allem Reibekuchen bin ich echt raus.
Ja, es gibt auch viel Quatsch, ja. Aber was man auch sehr gut snacken kann, und das schon vor der Weihnachtsmarktzeit, sind unsere Snacks FM. Die 5 kuriosen Fakten zum heutigen Fall, die entweder in der Folge schon so vorgekommen sind oder die wir noch nicht so genannt haben in dieser Folge. Aber wir wollen damit einfach nochmal kurz zusammenfassen, was so die interessantesten Infos von und über den Fall Albert Fisch sind. Viel Spaß mit den Snacks FM.
Erstens. Der Werwolf saß auf Old Sparky. Albert Fisch wurde 1936 im elektrischen Stuhl hingerichtet. Auf demselben Modell, das seit 1891 in Sing Sing über 300 Mal eingesetzt wurde und den morbiden Spitznamen Old Sparky trug.
Zweitens. Ein Bibelvers wurde zur Obsession. In seinen Taschen trug Fisch gefaltete Zettel mit Bibelzitaten. Besonders der Satz »Suffer little children to come unto me« wurde für ihn zur wörtlich missverstandenen Rechtfertigung.
Drittens. Der Psychiater schrieb später Comicgeschichte. Dr. Frederick Wertham, der Fisch untersuchte, prägte später die US-Comic-Zensur der 1950er Jahre. Sein Buch »Seduction of the Innocent« führte direkt zur Gründung des Comics Code.
Viertens. Fisch malte in Haft und verstummte darin. Seine Aquarelle zeigten teils harmlose Landschaften, teils übermalte, entstellte Motive. Heute gelten sie als frühe Beispiele psychiatrischer Kunst.
Fünftens. Ein Satz aus dem Prozess lebt bis heute. Es ist psychotisch, aber nicht wahnsinnig. Diese Formulierung aus Werthams Gutachten wird noch immer in Kriminalpsychologie und Rechtsmedizin zitiert, wenn über Schuldfähigkeit diskutiert wird.
Manchmal endet eine Geschichte nicht, weil sie abgeschlossen ist, sondern weil man sie nicht weitererzählen kann, ohne sich selbst darin zu verlieren. Albert Fisch ist so ein Fall. Er zwingt uns hinzusehen, ohne eine Erklärung zu bekommen, die sich gut anfühlt. Die Psychiater suchten Krankheit, die Polizei suchte Beweise, die Öffentlichkeit suchte ein Monster. Und alle fanden etwas. Nur keine Antwort, die tröstet. Vielleicht liegt genau darin der Grund, warum dieser Fall bleibt, weil er zeigt, wie nah Schuld und Wahnsinn beieinander liegen und wie schwer es ist, zuzugeben, dass beides in einem Menschen wohnen kann. Der Werwolf von Wisteria war kein Fabelwesen. Er war ein Vater, ein Nachbar, ein alter Mann mit Hut, der in Mietshäusern lebte und auf Parkbänken betete. Das macht ihn nicht mystischer, nur unheimlicher. Denn das Böse, das wir verstehen wollen, ist immer das, das uns ähnelt. Was von diesem Fall bleibt, ist weniger die Tat als die Frage, wie beurteilen wir jemanden, der glaubt, das Richtige zu tun und dabei das Schrecklichste begeht? Vielleicht ist das die eigentliche Lehre aus Wisteria, dass Verständnis kein Freispruch ist, aber Verurteilung auch keine Erklärung. Das war Radio Obscura.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bleibt auf Frequenz, folgt uns und lasst gerne eine Bewertung da.
Wir hören uns bis dahin.
Bleibt vollmundig.
Bleibt bei euch.
Bleibt im Dunkeln.
Und Radio aus.
So, das ist das.